Hi.
Hallo, herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Alternative zum Tatort.
Hallo, hi, hi, hi.
Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum, kommt ein Hai vorbei, sagt der Hai Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai zum Hai.
Hallo. Ja, das ist Lambert Klammerer Jazz, wie es leibt und lebt, könnte man eigentlich sagen.
Ja.
Ich versuche so ein bisschen einen neuen Flow hier reinzubringen. Also
wie auch machst
mal
du
so
das?
Perspektive wechseln, ja. Auch einfach mal Wiederholung auf Wiederholung setzen. Status ist wichtig, habe ich gelesen.
Was bedeutet also, Status? Was bedeutet Status? Was bedeutet Status? Das mit den Wiederholungen habe ich kapiert.
Dass man sich entweder über oder unter seinem Gesprächspartner anordnet. Habe ich bei Keith Johnstone gelesen.
Ah, ja, ja.
Ein Werk über Impro-Theater, das auch Peter Thiel wohl sehr gut gefällt. Wusstest du?
Das
Lieblingsbuch von Peter Thiel?
Ja, das wusste ich, weil Peter Thiel irgendwie, der war jetzt ja gerade viel in den Medien, der hat mal so eine Liste rausgebracht mit seinen Lieblingsbüchern, die er, glaube ich, den Leuten, die sich bei ihm bewerben, zeigt er diese Liste und dann sollen sie da diese Bücher lesen. Das ist natürlich auch sowas, Palantir heißt eine seiner Firmen, wen wundert sich, der Herr der Ringe dabei, aber auch dieses Buch über Improvisationstheater.
Genau. Ja, das werden wir unseren Gästen natürlich auch immer, tragen wir das ja auch immer auf, deswegen haben wir auch nie welche, weil keiner dieses Buch lesen
möchte. Richtig, ja. So kriegt man das auch in Hausaufgaben geben und dann kommt natürlich keiner.
Jedenfalls steht da drin, man muss sich halt entweder über oder unter dem Gesprächspartner anordnen. Das heißt konkret, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, mir geht's heute besonders schlecht und ich musste fast kotzen, als ich in der Kinoschlange stand, dann sage ich, ach, immerhin kannst du ins Kino gehen. Mir ging es noch viel schlechter und lass gar nicht erst zu, dass du dich halt so interessant machst mit deinem Zustand. So.
Ja.
Oder ich sage, oh, das klingt ja schlimm. Also so entstehen halt interessante Gespräche, merkt man ja sofort. Wir sind sofort drin.
Richtig. Hochstatus und Tiefstatus, das ist wird in der Theaterprobe auch gern mal durchprobiert.
Da, was ich gelesen habe, da geht es darum, zum Beispiel Charlie Chaplin spielt ja immer so ein Typ am Fließband zum Beispiel jetzt oder so.
Modern
der
Times.
Aber trotzdem, genau, Modern Times, dann ist er halt irgendwie, ist eigentlich der Arbeiter, der ganz unten angesiedelt ist, aber trotzdem, wenn er dann agiert, kann er sich eigentlich über alle erheben. Also er macht ja mit allen Späßchen und so, ist immer ein bisschen klüger als die anderen und so. Und das ist halt, diese Diskrepanz ist das, was das so lustig macht. Wurde ein Beispiel genannt von einem Landstreicher, der irgendwas der Königin hinterher ruft und sie sagt, wie bitte? Und dann sagt der Landstreicher zu ihr, sie können wohl schlecht hören oder sie sind so taub und blind oder sowas. Und das findet man halt immer besonders lustig, wenn halt sozusagen der Landstreicher sich auf einmal über die Königin erhebt. Dabei ist doch vollkommen klar, dass er unter ihr steht.
Ja.
Damit muss gespielt werden, auch in unserem Podcast, mit dem Status.
Ja, das ist gut. Welchen Status haben wir denn? Ich kenne heutzutage aus meinem Leben vor allen Dingen immer den WhatsApp-Status. Wenn Leute ihren WhatsApp-Status aktualisieren.
Wo sie gerade spielen zum Beispiel.
Ja.
Heute in Zürich unterwegs.
Genau. Und auch richtig gut finde ich auch, wenn Leute diese Story-Funktion auf WhatsApp nutzen.
Ah.
Ich weiß, ich glaube, manche Leute haben das auch ehrlicherweise mit ihren anderen Social-Media-Profilen verlinkt. Ich finde es aber besonders lustig immer zu sehen, wenn so. Wer denn eigentlich...
Was schreiben die Leute da so?
Das ist wie eine Story. Ist wie so eine Instagram-Story.
Ja. Weil ich muss das Mikro mal ein bisschen näher ranmachen. Das Mikro ist so weit weg. Entschuldigung, Leute, ich mach das nicht. So, hier spricht der liebe Gott. Auch mal ein kleiner Perspektivwechsel. Auf einmal spricht der liebe Gott zu einem. Auch
lustig. Das ist der sogenannte Nahbesprechungseffekt, den Sie da hören. Du hast ja auch wirklich eine Radiostimme.
Ja.
Ich habe dir auch neulich erzählt über diese Radioabschaltfunktion und dass ich so lange nicht mehr im Radio war.
Aha.
Erinnerst du dich?
Hast du gesagt, und da musste ich drüber nachdenken und da fiel mir ein, natürlich war ich im Radio, ich habe doch ein Hörbuch eingesprochen.
Du hast eins eingesprochen?
Ja, für so eine Kindersendung mit Fahrradladen.
Ja. Genau, nee, aber das ist, nee, das ist ja nicht, du warst ja nicht live im Radio.
Nee, da nicht, das stimmt.
Genau, es ging ja darum, dass sich das Radio automatisch abschaltet, wenn man
in der
Live-Sendung spricht. Okay, jetzt macht's Klick.
Jetzt macht's Klick in den Synapsen.
Ja. Ja. Und jetzt war ich doch wieder im Radio. Weil jetzt ist ja die neue Höchste Eisenbahnplatte rausgekommen. Wir benutzen das immer nur als Segway für andere Gespräche. Wir promoten hier nicht unsere musikalischen Aktivitäten, ist klar. Aber auf jeden Fall war ich im Radio im Sende da in Schöneberg.
Ja.
Was ist das? Radio 1?
Nö.
Deutschlandfunk?
Das ist Deutschlandfunk.
Beim Deutschlandfunk war ich, genau.
Ja.
Und das fand ich ja interessant. Diese Radiostudios. War ich lange nicht mehr.
Ich mag gerne die Fahrstühle
dort. Ja, da sind sehr gute Fahrstühle und dann läuft man so ewig durch irgendwelche Tunnel und dann steht man da in so einem Radiostudio.
Ja.
Und diese Radiomoderatoren, die haben ja die Ruhe weg.
Muss man sagen.
Ja, da oben läuft dann so eine Uhr, dann haben die ihren Sendeplan. Die müssen auch, glaube ich, mittlerweile selber wegen so auch Arbeitsplatzverknappung müssen die auch immer selber so die Fader hoch und runter machen. Ne?
Müssen sie, aber oft ist doch noch ein Techniker mit dabei.
Ja, bei mir war da nur ein Moderator, der
Der musste auch Technik machen?
Ja, der hat auf jeden Fall Fader geschoben. Ich weiß nicht, ob er die gesamte Technik gemacht hat. Und da waren schon so die Mikros. Und dann läuft die Uhr runter und dann heißt es, hallo, hier ist wieder Deutschlandfunk. Und wir haben hier zu Gast Felix Weigt und Moritz Krämer von Die höchste Eisenbahn. Und dann werden so Fragen gestellt und dann muss man ja zack, zack, auf zack sein im Radio. Da kann man nicht schneiden. Da muss man dann einfach in den Äther rausposaunen.
Und ja, und da bist du natürlich durch diesen Podcast besonders gut geübt, oder?
Hast du auch den Eindruck? Ich habe dich, glaube ich,
auf Vordermann gebracht für deine Radiokarriere, würde ich mal sagen.
Ja, nee, also jetzt ohne Koketterie. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass jetzt hier so 2,5 Jahre Podcasten dazu führt, dass ich in bestimmten Situationen in der Lage bin, doch deutlich flüssiger und mit weniger Äs und Ms und Gehaspel flüssige Sätze zu sagen. Das kommt mir dann im Radio zugute.
Ja.
Geht ja auch so, oder?
Naja, wir wissen es ja, weil wir ja auch 2,5 Jahre lang den Podcast selber geschnitten haben. Ja. Und was haben wir uns abgeschnitten am Anfang? Und das muss man ja sagen, ist deutlich weniger geworden.
Richtig.
Also, das sind ja wirklich ganz klare, deutliche Sätze, die wir mittlerweile sprechen.
Völlig richtig. Teilweise mit sagen, Kommata, ganz toll. Schachtelsätze, Schüttelreime.
Aber auch, mir ist auch bei dir aufgefallen, wird immer besser. Immer besser.
Es wird, von Mal zu Mal. Es gibt nur eine Richtung. Ganz nach oben. In den Podcast-Olymp. Naja, auf jeden Fall. Trotzdem fand ich das... gibt so ein gewisses Kribbeln, ne? Dann heißt es Shoot, Achtung, Frage. Und du weißt natürlich, alle Berliner Handwerker haben gerade das Radio laufen. Ah, nee, es war ja Deutschlandfunk. Also deutschlandweit läuft Deutschlandfunk in Kaffeeküchen. Und alle und dann jetzt redet man und alle hören zu.
Genau.
Wobei ich auch finde dann, muss ich, also jetzt soll keine Kritik sein, ist natürlich trotzdem alles ganz toll im Radio. Aber so die Radiomoderierende an sich sind ja auch eher so eine Art Verwaltungsangestellte, habe ich manchmal das Gefühl. Also die haben da ihren Sendeplan, haben dann irgendwie wahrscheinlich so einen Text dazu, wer da jetzt kommt und welche Fragen sie stellen sollen. Aber ich habe jetzt auch nicht, ich glaube nicht, dass so ein Radiomoderator sich so richtig jetzt mit der neuen Die höchste Eisenbahnplatte beschäftigt vorher, oder?
Hast du auch das Gefühl? Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die nur so tun, als wären die vorbereitet. Also
kann das sein? Also ist mein Eindruck.
Also das machen die manchmal sehr gut, sehr, sehr gut. Aber ich habe sie auch schon überführt. Knut Elstermann zum Beispiel, liebe Grüße.
Schöne Grüße.
Ja, das ist einer meiner Lieblingsmoderatoren auf Radio 1. Der macht immer die Kinoempfehlung. Auch auf Social Media sind die dann immer, werden die rausgespielt. Und da gucke ich mir tatsächlich auch mal viele Filme an von. Ich finde, das ist ein Cineast, weiß viel über Film. Aber ich war da auch mal und da ist er auch eiskalt aufgelaufen und meinte so, ist ja auch schön, dass du jetzt hier mal einen deutschen Film bespielt hast. Das war irgendwie für den von Nadja Brunkhorst, wie hieß der nochmal, alles in bester Ordnung. Und dann meinte ich so, vor 3 Jahren hatte ich so, Sonja Heiß, weißt du ja bestimmt, bist ja Cineast. Und meinte, ja, stimmt, das weiß ich jetzt.
Genau. Schöne Grüße.
Ja.
Naja, also ist ja auch klar. Nee, deswegen meine ich so Verwaltungsangestellter, weil du bist ja in diesem Radio und den ganzen Tag musst du irgendwelche Leute kurz interviewen, dann kommt noch ein Phoner rein, dann hier eine Verkehrsmeldung.
Klar, der kann sich den ganzen Tag mit der Eisenbahn oder mit Lamberts Filmmusiken beschäftigen. Ist ja klar, der hat auch noch andere Dinge zu tun.
Also ist auch nochmal ein anderes Profil von Journalismus, als jetzt irgendwie so ein unabhängiger, frei schaffender Redakteur, der irgendwie kommt und ein Interview mit einem macht. Der hat sich natürlich das vorher angehört und überlegt.
Ja, oder ist Fan im besten Fall.
Genau, ja. Obwohl im besten Fall ist die Frage, ist dann, das richtig?
Da gibt es keinen kritischen Qualitätsjournalismus, meinst du?
Nein, ich habe neulich einen Podcast, den ich gerne höre, der heißt Katz, ein Filmpodcast. Ja. Und die hatten gesprochen über die Rolle des Filmkritikers an sich. Also ging es nicht um Musik, sondern um Filmkritiker und welche Rolle das hat. Und da fiel ich fand den ganz interessanten Satz, weil sie so sprachen über das Selbstverständnis von Kritikern. Und der Satz war so ungefähr, also ich zitiere, also aus der Erinnerung, der Kritiker ist quasi die einzige Instanz, die zwischen dem Zuschauer und der Werbung steht.
Aha. Kannst du das nochmal weiter erläutern?
Na, ich glaube, damit ist gemeint, es gibt ein Produkt und das wird an dich herangetragen durch Werbung vor allem.
Ja.
Also keine neue Lambert. Auf dem Alexanderplatz, großes Plakat, DIN A0. Ja.
Wenn du ein großes Plakat auf dem Alexanderplatz hättest, was würdest du draufschreiben?
Das sind so die Fragen, über die ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, falls auf einmal Matze Dachmann anruft und
stell dir vor, du hast
über Gefühle reden möchte.
Richtig.
Die habe ich ja parat, muss ich sagen. Ja. Matze, melde dich. Ich kann viel über Gefühle sagen.
Ja. Schwamm drüber. Nein. Ich hab dir das Segway gebaut für diesen kleinen Kokolores zwischendurch. Also, stell dir vor, du hast eine große Plakatwerbung, du hast eine Platte gemacht. Und wer kann quasi wirklich darüber entscheiden, ist diese neue Lambert-Platte, die mir da beworben wird, ist die Mummenschanz oder nicht? Das kann ja nur der Kritiker.
Ja. Also der entscheidet eigentlich, ob die Werbung recht hat. Die Werbung behauptet, der Kritiker bewertet.
Ja, ich finde den Gedanken erstmal ganz gut. Ist natürlich so ein bisschen hochgestochen, aber dass ja theoretisch die Kulturkritik oder die Musikkritik jetzt in unserem Fall ja tatsächlich die Aufgabe hat, nochmal unabhängig, also wir sprechen ja auch immer von der unabhängigen Presse, nochmal irgendwie unbefangen zu beurteilen, ob diese Platte wirklich gut ist.
Ja, aber hattest du jemals eine Einladung und dann wurde deine Platte auseinandergenommen? Also eine richtige kritische Auseinandersetzung im negativen Sinne mit deiner Musik, wenn du eingeladen wurdest irgendwie für ein Interview oder so?
Nein, das muss man natürlich sagen. Also eingeladen nicht, das natürlich so.
Ja, Verrisse in der Intro.
Ja, genau, sowas. Verrisse, ja. So, also richtige Verrisse, ja, gibt's bei die Höchste Eisenbahn natürlich nicht. Ist ja eine sogenannte, diese Band
Hast
ist
du
ja,
meinen Blog aber nicht gelesen.
Diese Band ist ja ein sogenannter Kritikerliebling. Genau, natürlich in so einer 1-zu-1-Situation selten Verrisse.
Ja.
Ist, glaube ich, aber auch in der Natur der Sache. Also,
warum?
Ja, weil ich glaube, das habe ich auch irgendwie gedacht, dass durch diese, das ist natürlich auch diese Digitalisierung, wir haben sehr viel so Video, wir haben sehr viel Audio-Interviews, nicht mehr so viel Print-Interviews, wir haben sehr viel so direkten Kontakt, so auch, und auch was du ja auch gerne mal kritisierst, so sehr viel so dieses, der Künstler zeigt sich persönlich in den Medien und so, weißt du, Blick hinter die Kulissen ist ja was bei dir manchmal fällt. Da fällt es dann vielleicht auch schwer, so richtig gnadenlos jemand so auseinanderzunehmen im Direktkontakt.
Ich erinnere mich an diese Sendung, die gab es mal früher auf ZDF Neo oder so, Roche und Böhmermann.
Ja.
Da hingen sie ja immer zusammen rum und rauchten und tranken oder so, ne, an irgendwie so einem runden Tisch. Und dort war zu Gast Max Herre.
Ja.
Und die Sendung wurde irgendwann unterbrochen, weil Charlotte Roche sich rausgenommen hat zu sagen, ja Mensch, die neue Platte die von dir, Max, die klingt ja ganz schön nach Schlager.
Ja.
Und Böhmermann hat es nicht ausgehalten und hat dann irgendwie, weil Max ist dann irgendwie auch gegangen. Er hat später behauptet, er musste nur Pipi.
Ja.
Aber keine Ahnung. Und ich glaube, diese Sendung musste abgebrochen werden, weil halt diese Form der Kritik in diesem doch so freien Format nicht vorgesehen war.
Ja gut, da muss man sich auch immer so ein bisschen fragen, was nützt es mir als Journalist irgendwie einem Künstler, der möglicherweise auch den Ruf haben könnte, etwas eitel zu sein, also jetzt natürlich nicht Max Herre, aber gehen wir mal von aus, dem zu sagen, deine Platte klingt nach Schlager, ist ja die Frage, was du da rausbekommst journalistisch.
Ja, also ich würde jetzt mal bei Charlotte Roche denken, dass sie in erster Linie einfach wahrgenommen möchte als eine meinungsstarke Frau.
Ja, meinetwegen. Aber ich erinnere da
auch. Das ist ja auch Teil des Mediums. Ich meine, wenn du dich da reinbegibst, ist ja auch, ja, klar.
Macht ja auch Sinn, die kritischen Fragen später zu stellen.
Ja, als ich eine Indie-Band hatte, gab es das schon manchmal, dass so Leute auch mit uns dann vor Ort ins Gericht gegangen sind oder so kritisch hinterfragt haben, ob sich auf da einen Lifestyle drauf aufbauen lässt oder so. Also da gab es bei uns schon. Mhm. Aber ihr seid wirklich, ich glaube, ihr seid Feuilleton-Lieblinge.
Ich finde auch Verrisse gut, ehrlich gesagt. Also das muss ich natürlich irgendwie so ein bisschen die Waage halten. Ich glaube, wenn man jetzt eine Platte
fand das nie gut.
Wenn man jetzt eine Platte hat und nur Verrisse hat, ist das schon frustrierend. Aber ich finde jetzt eine kritische Auseinandersetzung schon ganz gut. Also wenn die denn irgendwie fundiert ist. Es gab eine Höchste Eisenbahn, eine Plattenbesprechung. Da war es so ein bisschen, da hieß es so mittelgut.
Ja.
Fand ich auch gut zu lesen. Und ich finde aber auch immer noch nach wie vor, wir haben mal mit die Höchste Eisenbahn einen Sampler-Beitrag gemacht für so einen Sampler, wo Tonsteine Scherben-Songs drauf sind. Da haben wir einen Cover gemacht von Schritt für Schritt ins Paradies. Und da gab es eine ganz lustige Rezension auf laut.de.
Aha.
Various Artists. Wir müssen hier raus, heißt die Platte. Und dem Rezensenten gefällt die Platte überhaupt nicht. Er findet alles scheiße. Aber sowas bleibt mir in Erinnerung, wenn da zum Beispiel steht, die Höchste Eisenbahn aus Berlin macht aus Schritt für Schritt ins Paradies einen lauwarmen Track für die nächste Mobilfunkwerbung. Oder, und dann, der ist auf Valium wenigstens tanzbar. Ganz im Gegensatz zu Kents unhörbarer Proberaumversion von Wir müssen hier raus und Patrick Richards gesichtslosem Armutszeugnis von Der Traum ist aus. Das Bierbeben hätten ihre alte lustige Coverversion von Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist die Nacht am tiefsten. Steht hier, wieder veröffentlichen sollen, Dudeln stattdessen austauschbar über Mein Name ist Mensch. Also er findet alles scheiße, aber guck mal, das ist jetzt fast 5 Jahre alt, daran kann ich mich noch erinnern, weil mir das so gut gefallen hat, ja, dass der Song auf Valium wenigstens tanzbar ist. Das war ein guter Satz.
Der gelangweilte Blick der Band auf dem Frontcover, den hat man beim Hören derselbigen auch sehr schnell in der eigenen Fresse. Irgendwie so erinnere ich mich auch, ja, an eine Rezension einer,
ja,
unseres Debüts damals.
Ja, ist doch gut.
Es tat mir weh, also weiß nicht, mir tat's weh.
Keine, ja, Ahnung.
Aber ich habe auch mehr Gefühle als du, das ist das Ding. Ich hab mehr Gefühle, die lassen sich dann natürlich auch leichter verletzen.
Nee, du kriegst deine Gefühle, glaube ich, einfach schlechter reguliert.
Machst du denn das mit der Gefühlsregulierung?
Ja, einfach das alles nicht so wichtig, sich selber und das alles nicht so wichtig nehmen.
Ja, du hast ja leicht reden.
Ja, bin ja auch nicht so wichtig.
Wirklich.
Ja, nein, es ist immer leicht. Du machst auf, du zeigst dich verletzlich und ich brate darüber weg. Ich weiß, das ist immer einfach. Und beim Zuschauer, ja, ein Lacher.
Aus diesem Rollenmodell wollten, genau, wir eigentlich raus, hatten wir abgemacht.
Richtig. Mit einem
kritischen Telefonat. Genau. Wir waren nicht beide nicht ganz zufrieden mit der letzten, ja, Folge. Können wir einfach mal
revieren. Aus unterschiedlichen Gründen.
Aus unterschiedlichen Gründen. Genau. Aber ich lese jetzt das Buch über Impro-Theater und mache da jetzt ein ganz neues, ja, Ding draus. Auf jeden Fall. Hier, genau, werden mal ganz andere
Du hast ja auch so einen aufgemalten Schnurrbart gerade und ein lustiges, ja, Glitzerkostüm aus dem Fundus hast du dir geholt. Hallo, wer spricht?
Das Innenleben von Lambert.
Ah, sehr gut. Gut, dass Sie da sind. Ich wollte mit Ihnen nämlich noch weiter über Musikjournalismus reden. Kannst du dich denn erinnern an deine erste Rezension ever? Oder deinen ersten Auftritt in Musikmedien ever?
Ja, also ich glaube schon, gab so Rezensionen für mein Trio-Alben damals, ja, genau. Die waren gut, also die waren besser als die Alben, fand ich.
Ja.
Würde ich so im Nachhinein sagen, also ja. Aber wohlwollend.
Ja, nee, weil ich kann mich auch noch erinnern, wir sind ja alte Männer und kommen ja aus einer Zeit vor. Also wir haben mit dem Musikmachen angefangen, bevor es so richtig soziale Medien gab.
Ja.
Deswegen war ja quasi ein Auftritt in der Presse das Allergrößte.
Ja.
Und ich hatte damals ja mit meiner Gruppe so zur Schulzeit, Acadian Post, hatten wir so eine EP gemacht. Das muss so, auch so 2001 oder so gewesen sein. Und die wurde dann in der Szene Hamburg besprochen, auf so einer Lokalseite.
Ja.
Und ich dachte wirklich, wow, krass.
Jetzt hat man es geschafft.
Ja, ich dachte, das ist ja total krass. Ich gehe jetzt zum Kiosk, ja, da ist eine Zeitung, ja, die schlage ich auf und da steht über unsere selbstverlegte EP was drin.
Ja, das ist schon krass.
Oder nicht? Also muss ich erstmal sagen, da habe ich mich irgendwie dann auch mal dran erinnert, diese Rolle, die die Presse, Musikpresse früher,
ja,
hatte.
Ja, also weil man das ja so wahrgenommen hat, halt alles, was in der Presse stattfindet, hat man ja eigentlich dementsprechend ernst genommen früher, oder?
Ja, beziehungsweise also, ich würde ja sagen, alles, was nicht in der Presse, und mit Presse meine ich auch Radio, also oder nicht im Musikjournalismus, in den Musikmedien stattfindet, findet nicht statt.
Ja, hat nirgendwo stattgefunden, ja, genau.
Also vielleicht, stimmt, ja, ein Fanzine gab es früher, wenn du jetzt, ja, in einer bestimmten Szene warst, aber ich glaube, das ist heute wahrscheinlich wunderbar möglich, sich nur über Social Media zu promoten, niemals irgendwie in einem im konservativen Medium stattzufinden. Also konservativ, wie sagt man denn, also in den Mainstream-Medien, sagt man, glaube ich.
Print oder?
Ja, sowas, also Print, Radio, ja, genau, ja, ja. Ich meine aber auch Radio, so, Fernsehen.
Auch Radio auch, genau.
Also einfach, okay, nur wahrscheinlich gibt es Karrieren, die nur über Social Media funktionieren.
Ja, sicher.
Ohne, dass da jemals irgendwas in der Zeitung steht.
Ja.
Das war früher anders.
Das war früher anders und für uns war es ja gefühlt so, ich rede ja gerne über Gefühle, ja, wenn du halt dir so ein Rolling Stone Magazine gekauft hast.
Ja.
Und da gibt es dann immer diese kleinen Rezensionen am Ende,
ja,
mit so ein paar Sternchen,
ja,
irgendwie. Aber trotzdem jede einzelne kleine Rezension, und selbst wenn sie nur 20 Zeilen hat oder was weiß ich, 10 Zeilen oder so, trotzdem sind das ja alles Megastars für dich. Du denkst so, ach, das muss alles wahnsinnig wichtig sein. Also,
ja,
zu der Zeit war es auf jeden Fall so.
Naja, klar, du findest statt. Du bist ja auch dann, ja, eingereiht mit der neuen Strokes-Platte.
Ja.
Wirst du da auch besprochen.
Ja, genau.
Nein, weil ich irgendwie nochmal dachte, wir lästern ja auch, also wir haben ja auch bei Zeiten auch schon mal gesagt, ja, irgendwie auch gut, dass dieses Intro- und Speckzeitalter vorbei ist, wo so bestimmte Gatekeeper so beurteilen, ob du gut oder schlecht bist, dich kleinschreiben, klein, ja, reden können.
Ja.
Dass ich so dachte, na, eigentlich ist ja auch so diese Funktion der Musikpresse, wenn sie sich dann selber ernst nimmt, irgendwie schon geil.
Ja, eigentlich schon. Jetzt vermissen wir sie auch so ein bisschen.
Also ich, ne? Ja, geht dir das nicht so?
Ja. Ja, schon. Ja. Sei wie die Merkel.
Ja. Ein bisschen, ja.
Oder der große Bundeskanzler. So viel beim Sterne Musikexpress von Lambert. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Hans Dietrich, hör doch mal rein.
Ja, sehr witzig.
Nee, weil diese, dann ich dann doch sagen muss, ich eigentlich jetzt gerade, wo jetzt diese Eisenbahnplatte rauskommt, es ist auch nicht mehr, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so wichtig, ne? Also, aber wir haben halt schon Radio und Rezensionen und so, und man kann dann so, also ja, kleiner Blick hinter die Kulissen, man hat ja meistens eine jemand, der für Promo zuständig ist. In unserem Fall ist das eine Promo-Agentur. Schöne Grüße an Check Your Head, vielen Dank.
Ah, bei denen seid ihr.
Und du machst.
Ich glaube, machen die nach Nagel auch, machen die.
Schöne Grüße an Nagel und alle anderen Kunden, zufriedenen Kunden.
Zufriedenen Kunden von Check Your Head.
Check Your Head, 5 Sterne bei Trustpilot. Genau. Bei dir macht das ja wahrscheinlich dein Label. Aber da kriegst du ja dann auch immer so einen Pressespiegel mal geschickt ab und zu, oder?
Ja.
Genau, und das, man freut sich ja schon dann, was zu lesen.
Na klar, ich lese immer gerne Sachen über mich.
Ja.
Wohlwollendes über mich. Ja. Kann man gut, gern.
Ja.
Also freue ich mich auch nach wie vor drüber, auch mal auf Social Media, wenn mir da jemand was Nettes schreibt.
Ja, nein,
lese ich gern.
Nein, weil natürlich dann doch im Idealfall so eine journalistische Betrachtung von Musik oder Kultur schon einen Mehrwert bringt. Weil sonst kann man ja eigentlich nur Kommentare lesen. Also ist die Ersetzung von Musikjournalismus sind ja die Kommentare bei Amazon oder so. Die Amazon. Ja. Und das ist ja kein Journalismus in der Form.
Nee, aber immerhin kriegst du ja so ein Gefühl dafür, wie das eigentlich aufgenommen wird, nachdem etwas konsumiert wurde. Das hattest du ja früher nicht. Da gab es den Leserbrief vielleicht
genau. Mal
für besonders verärgerte Fans der Eisenbahn. Die haben dann einen Leserbrief an die Intro geschrieben.
Ja.
Das ist viel zu gut beworben worden. Francesco hat da schräg gesungen.
Ja, oder das so. Glaube ich nicht. Aber. Ja. Anna, aber du hast es natürlich früher gemerkt, die Leute kommen entweder zum Konzert und kaufen die Platte oder nicht. Also da wird ja quasi, da wird ja an der Kasse bewertet.
Das stimmt. Ja. Aber das ist ja immer noch so, oder?
Ja. Es ist ja nur so ein bisschen, es scheint ja so ein bisschen die Entwicklung zu geben, dass ja der klassische Journalismus Stück für Stück ersetzt wird durch so User-Journalismus in ganz großen Anführungszeichen, also Rezensionen von, es hat ja trotzdem nochmal einen anderen Wert, ob jetzt irgendein jemand aus der Musikexpress-Redaktion eine Rezension schreibt oder irgendein Kunde bei Amazon drunter schreibt.
Ja.
Ne? Also will das schon nochmal.
Da willst du nochmal einen Unterschied machen.
Oder du nicht.
Ja, doch. Können wir uns drauf einigen, doch. Ja.
Hast du das mit dieser, heißt die Caroline Wahl? Hast du das mitbekommen?
Ja, also klar, ich weiß, worum es geht.
Ich weiß, ich weiß da auch ganz wenig drüber.
Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich weiß, worum das Buch geht. Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich weiß auch,
was es geht. Ich will auch gar nicht über Caroline Wahl sprechen, aber das ist ja so interessant, dass da eine Autorin, die sehr erfolgreich ist, so ein bisschen der Til Schweiger-Effekt, wahnsinnig klein geschrieben wird von der Presse einerseits, aber auch ja auch sehr viel so erboste TikTok-Nutzer oder sowas.
Ja, ja.
Dann so das Medium nutzen, um so, auch so eine
aber
Art.
Aber aus unterschiedlichen Gründen. Die macht sich ja auch in verschiedenster Hinsicht unbeliebt bei den Leuten. Zum einen, weil sie halt einfach sagt, ich möchte den Deutschen Buchpreis bitte haben, den habe ich jetzt verdient. Und zum anderen wird ihr halt vorgeworfen, dass sie über Armut schreibt, aber halt aus privilegierten Verhältnissen kommt. Und wie kann denn das sein? Und man merkt dann auch, dann wird gesagt, ja, hallo, das ist nun mal Kunst. Aber dann wird es halt so auseinandergenommen. Ja, aber hier sieht man, dass sie halt mit Klischees arbeitet und sich gar nicht wirklich auskennt und solche Sachen. Und dann geht es schon sehr ins Detail. Aber so richtig spannend finde ich die Diskussion auch nicht.
Nee, genau. Ja, ja.
Ich find sie eigentlich irgendwie eine ganz erfrischende Persönlichkeit, muss ich sagen. So halt so jemand, der sagt so, ich bin großartig, gib mir bitte einen Preis. Finde ich erstmal sympathisch.
Ja. Ja, ich kann da wenig zu sagen, weil ich wirklich nur diesen Metadiskurs darüber mitbekommen habe. Und da ich das nur so interessant fand, dass da auch ein Politikum an der Sache ja ist, dass dieses sogenannte BookTok, also Leute, die so bei Amazon Bücher empfehlen, dass die quasi auch federführend dabei sind, diese Caroline Wahl zu verreißen.
Genau, und da hat es ja quasi, das ist ja sowas wie die Amazon-Kommentare.
Genau, ja, das meine ich ja. Also und dieser User-Journalismus.
Die haben auf einmal eine Wahnsinnsmacht.
Ja,
das
genau.
Ist das, was du sagen
also das ist nur so interessant, dass es dann quasi, quasi der unabhängige Kritiker ist so ein bisschen in seiner Wirkmächtigkeit doch heutzutage, sagen wir, sehr beschränkt.
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern, früher, wenn Elke Heidenreich ein Buch gut fand, dann war das halt in der Woche drauf auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Oder wenn es im literarischen Quartett war oder sowas, ne?
Ja.
Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Marcel Reich-Ranitzky.
Ja.
Das war doch der Ritterschlag, wenn der mal was gut fand.
Diese Platte ist Roman. Nur Gedudel. Amol, Ebol, das ist doch keine klassische Musik.
Es gab aber auch diesen einen Literaturkritiker, das fand ich sehr gut, das war auch irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen früher, der hat so Bücher bewertet und dann hatte der so eine Rampe, wo er dann die Bücher, die er nicht mochte, die hat er dann so in...
Dennis Scheck, die hat er dann so die Rampe runtergeschmissen. Genau, da immer in so einer Fabrikhalle.
Ja, genau.
Habe ich auch gern geguckt, ja. Bei Druckfrisch.
Druckfrisch, ja. Aber wir haben da doch irgendwie eine lange Reise mit der Presse hinter uns und ich bin jetzt irgendwie froh, dass sie noch da ist.
Ja.
Irgendwie doch. Ich habe sie
vermisst. Ja, und auch in diesen Radiogebäuden, man ist ja dann doch irgendwie gerne da. Wobei ich finde, ich fände es eigentlich gut, wenn man erstmal in die Kantine gebracht wird da und dann so irgendwie so was angeboten bekommt, wie so in so einem Backstage. Das passiert da irgendwie oft nicht.
Ist auch sehr streng, ne? Es ist wie, als würdest du so bei Fort Knox reinkommen. Dann braucht man einen Besucherausweis und so.
Genau.
Wie heißen sie?
Beim Pförtner melden und so. Genau. Dann gibt es also diese, der versteht einen immer nicht, weil das ja auch immer irgendwie.
Ja,
da wundert man sich ja beim Deutschlandfunk, warum die da eigentlich kein besseres System haben, dass er irgendwie mit der Audioqualität so ein bisschen
weil man
besser umgehen kann.
Ja, weil man natürlich meterdicke Fensterscheiben braucht. Damit
aber die können doch einfach bessere Kanäle
schweißen. Jetzt muss immer noch
XLR-Kabel.
Wir sind in Deutschland, wir brauchen immer noch ein bisschen diesen Volksempfänger-Charme. Ja, wahrscheinlich da im Audio. Sonst fühlen sich die älteren Leute auch nicht abgeholt.
Ja. Genau, und dann wird man irgendwie abgeholt. Also man muss ja dann erstmal da sitzen, warten.
Ja.
Also man sagt, man ist da und dann muss man warten im Warteraum. Da kann man so auch so Rezensionen und so lesen.
Das ist ein bisschen wie beim Arzt im Wartezimmer. Ist es gibt doch beim Arzt immer diese eingeschlagenen Zeitschriften, die liegen da, glaube ich, auch rum, oder?
Und dann wird man vom wachhabenden Journalisten abgeholt.
Ja, genau.
Und dann in das jeweilige Studio gebracht.
Richtig.
Und dort gibt's nie Kaffee.
Weil es muss ja schnell gehen. Bis der Kaffee gekocht ist, ist man schon lange auf Sendung. Da wird schon wieder abmoderiert. Da geht's schon wieder in Verkehrsfunk. Oder irgendwie kurz nach.
Ja, man wird so eingewiesen, so hier, Mikro da und ich mache das gleich so und so und wir müssen uns siezen.
Ja.
Und so. Es ist schon auch echt wie cool. Also ich finde es super da. Also,
ja, finde ich auch.
Nächstes Mal nehme ich mir eine Spreit mit. Aber darf man vielleicht gar nicht mit reinnehmen, oder?
Ja, weil so
mit der Spreitverbot
mit in Deutschland. Spreit, da wirst du vielleicht auch irgendwie das Mikro verkleben, wenn die ausläuft oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, ich frage mich, wie das weitergeht mit der Presse und so. Weil ja auch so, es gab ja zeitlang auch mal viele Blogs und so. Und du hast aber auch recht, ich hatte, als ich Popcorn...
Also da fällt mir ein, da müssen wir eigentlich doch mal Markus Göris zu einladen.
Ja?
Weil immer, wenn man irgendwie
Dr.
Markus Göris, weil wenn man in seinem Beisein sagt, oh, die Presse ist doch auch nicht mehr und so, und das Printmedien sind so gut wie tot und so, da fällt ihm sofort tausend Medien ein, die man noch anschreiben kann und so. Also... Da geht noch einiges.
Ja, ja. Ich ruder jetzt aber auch wieder zurück, wie so wiederholt mal in diesem Podcast über die Jahre. Ich finde Presse jetzt super, Musikpresse. Ich bin Fan. Ja. Je kritischer, je besser. Gerne. Gerne her mit der Presse. So im deutschen Bereich, so richtige Musikplattenbesprechungen in Podcast-Form, sowas gibt's noch nicht, oder?
Nö, das könnten wir eigentlich etablieren, so für die Bezahlschranke. Ja. Wir lästern über Platten oder reden über Platten oder so.
Oder ihr bezahlt uns und wir beloben eure Platten.
Genau, das wäre dann müssten wir sie auch gar nicht hören.
Ja,
dann
ihr könnt euch hier so schattenwirtschaftsmäßig, ihr könnt uns anschreiben. Ja. Wir nennen euch die Kontodaten und dann streuen wir es so ein. Influencer-Marketing nur im Podcast.
Ach so, dass wir in unserem offiziellen Podcast, der frei verfügbar ist, hin und wieder einfach mal dann so sagen, so hier.
Ja. Warte mal kurz. Ich habe hier gerade diese Superplatte von Zartmann gefunden. Hast du die eigentlich auch schon gehört?
Die geht gut rein, oder? Ja,
guck mal das Cover.
Ich habe das manchmal beim Joggen gehört und so. Ich finde, das ist auch das Lebensgefühl von jungen Leuten echt total gut transportiert und so. Also auch mit, warte mal kurz, Nina Chuba.
Ja.
Auch neues Album.
Super, ist richtig gut.
Richtig gut auch, ja, finde ich auch super.
Ja, habe ich natürlich auch gehört. Also beide läuft bei mir.
Gute Beats.
Ja, sind gute Beats, läuft bei mir beides in Heavy Rotation.
Heavy Rotation.
Kaufe ich mir auch auf jeden Fall ein Ticket für die Tour.
Ja, auf jeden Fall. Man versteht auf jeden Fall das Lebensgefühl. Man ist dem sehr nah.
Ja. Ja. Es hat mich auch sehr berührt. Sag ich mal.
Das war, glaube ich, das erste Mal, dass du über Gefühle gesprochen hast in diesem Podcast.
Witzig aber, und berührend zugleich.
Wir müssen nur bezahlt werden, dann redet Felix auch über Gefühle.
Genau, also so in etwa, das war jetzt natürlich nur ein kleines, wie sagt man so, ein
Das war nur der Teaser.
Das war nur dieser ein Beispiel-Template, wie so eine Werbung für euch aussehen könnte hier bei uns im Podcast. Ist
Wasser umgefallen.
Jetzt bist du jetzt gerade über die Zartmann-Platten gestolpert, über die Zartmann-Millionen.
Ja. Finde ich wirklich super, sagt
ja.
man.
Ja, habe ich auch nicht gehört, weiß ich genauso wenig rüber wie über Caroline Wahl.
Du interessierst dich immer nur für einen Metadiskurs.
Ja, richtig. Klingt euch, also Metadiskurs ist auch einfach ein tolles Wort.
Also, das ist ein gutes Wort. Bei Zartmann weißt du, dass der hat ein Konzert irgendwie abgesagt.
Hat er.
Ist immer noch auf Spotify. Hatte doch mal irgendwie.
Ach so, Metropol, ja, das so. Metropol. Ja. Ja, genau. Schöne Grüße ans Metropol. Ich halte euch die Treue natürlich. Ja. Superladen. War ich nämlich neulich zum Kult-Opening vom kleinen Metropol. Und ich bin natürlich auch, wenn ich zu Openings gehen darf, bin ich natürlich biased. Bist du dabei?
Ja. Ah, da muss ich mir auch mal mit dir nochmal ein Wörtchen reden, weil ich bin ja unterwegs gerade mit einer Fashion-Ikone.
Ja?
Ja, Rob Goodwin, der kennt sich wirklich sehr gut aus mit Kleidung.
Ja.
Und ich habe ja vorher hin und wieder auch dich um Rat gefragt. Ja. Und ich glaube, ich sollte das nicht mehr tun.
Womit habe ich dich beraten?
Bei Anzügen zum Beispiel. Ja. Ich habe ja Anzüge geerbt bekommen von Paul Smith.
Ja.
Du meintest ja, das wäre verboten, T-Shirts zu tragen unter dem Anzug. Ja. Und Rob ist aus allen Wolken gefallen. Er meinte, wie kannst du sowas sagen? Also es ist ein Paul Smith-Anzug, der hat darauf gesetzt, dass du darunter T-Shirts tragst.
Warum?
Weil du sollst einen Anzug zu jeder Gelegenheit tragen, der soll gut aussehen. Er hat ja sogar auch Maurer dazu ich glaube, in Manchester meinte Rob, tragen die Maurer Anzüge. So, also Anzüge sollen einfach immer getragen werden und das mit dieses Ding, dass es dann so feierlich und festlich wird, das ist nochmal eine eigene Kategorie, dass du dann halt irgendwie so ein Kragenhemd anziehst. Aber Paul Smith hat eigentlich Anzüge entworfen, die gar nicht für einen Kragen vorgesehen waren.
Das heißt,
wenn du ein Hemd trägst drunter, dann ein kragenloses, so wie ich es auch habe, oder halt wirklich ein T-Shirt. Er meinte, he encourages you, ich zitiere wörtlich, to wear a T-Shirt underneath.
Ja, halt dich für Kukulores, wenn du aussehen willst wie ein Agentur-Arschloch, Alter, dann mach das, zieh dir deine weißen Sneaker dazu an.
Felix, wer sieht geiler aus, du oder Rob? Sorry, ich war in Zürich mit Rob, gehe ich so durch die Straßen und so und der Typ wird mehrfach angesprochen, weil er so geile Klamotten anhat.
Ja, gut, natürlich sieht er geiler aus als ich, aber es gelten auch andere Regeln für unterschiedliche Leute.
Für Briten.
Ja, und Rob ist halt so eine Art, Silikone. So eine Art Rockstar. Und manieriert sich so und läuft so rum und hat auch freche Hüte und hat auch so und dann und Slipper ohne Socken und so. Und ich finde, das ist eine andere Kategorie. Aber für einen Otto-Normal-Klamottenträger wie dich oder mich gelten einfach andere Regeln. Sorry. Rob kann ehrlich gesagt tragen, was er will. Der wird wahrscheinlich da gut mit aussehen.
Das wurde designt. Diese Paul Smith-Anzüge wurden dafür designt, mit T-Shirt getragen zu werden. Der war Best Friends mit Vivian Westwood.
Ja, also es ist nur nicht jeder, der einen Anzug designt, ist
stilsicher.
Nein, und auch wie heißt der? Hedi Slimane. Wünsche ich wirklich nur das Schlimmste. Das ist der Erfinder des Skinny-Fit-Looks, der auch wirklich nichts Gutes angerichtet hat mit sowas. Also es ist nicht alles richtig. Also guck mal, das Problem mit den Anzügen ist, Anzüge sehen ultra geil aus, 10er, 20er, 30er, 40er Jahre, 50er Jahre, dann wird's irgendwie erstmal so komisch eng. Mhm. Und dann kommen die Hippies, dann kommen die Schlaghosen, dann kommt auch die Jeans. Und dann gibt es auch erstmal große Verwirrung die nächsten Jahrzehnte. Wo sitzt die Hose? Anzug zu weit, zu eng. Jetzt die letzten 20 Jahre sehr, sehr eng. Aber
überleg doch mal, wenn du die Freiheit hast, unterm Anzug ein T-Shirt zu tragen und das okay ist und das auch, wenn das abgesegnet ist von ganz oben, von der Stilikone, dann hast du doch so viel mehr Möglichkeiten. Dann musst du dich immer in diese Hemden reinzwängen. Das ist doch auch irgendwie anstrengend, dann mit dem Kragen hinten, das schubbert immer so und so. Das ist doch einfach ein riesengroßer Freiheitsakt.
Ja,
ein Akt der Befreiung. Einfach das T-Shirt unterm Anzug.
Ich finde, der Bruder von Paul Smith, Paul Reed Smith, der diese tollen Gitarren baut, da habe ich auf jeden Fall Respekt vor dessen Meinung. Bei Paul Smith bin ich mir nicht sicher, ob wir da mitgehen sollten. Das T-Shirt an sich ist ja ein kleines Stück, das kommt eigentlich aus der Marine und ist dann ja eigentlich ein Unterhemd. Also ein T-Shirt ist klassischerweise Unterwäsche.
Ja, und da lässt sich nichts mit Design. Hat nicht hier Hugo Boss oder wer war das gesagt, die Jugend braucht keine Mode, die hat das weiße Hemd. Das weiße T-Shirt?
Das weiße T-Shirt, genau. Das ist ja nämlich aber total interessant. Das muss man quasi modehistorisch verstehen.
Hat nicht Hugo Boss gesagt. Wie heißt denn der jüngere, jüngerer Typ eigentlich? Auf jeden Fall. Hugo Boss ist ja schon uralt, oder?
Hugo Boss, der hat sich jetzt auch eher durch...
Ja, so Lagerfeld, so diese Generation. Ja, einer von denen hat das gesagt.
Boss hat sich eher durch die schwäbische, die Modedynastie Bosch hat sich eher auch hervorgetan durch zum Beispiel tolle Uniformen, die sie in den 30er Jahren designt haben.
Sie ist auch sehr, sehr viel getragen worden, auch in Deutschland.
Ich habe aber übrigens in diesem Moment ein T-Shirt, wenn du mal hier guckst, ich habe hier ein schwarzes T-Shirt mit so einem kleinen eingestickten Hugo Boss Logo.
Sehr gut.
Weil ich, der Mädchenname meiner Urgroßmutter, von der schwäbischen Seite, ist Boss. Das heißt, ich bin auch entfernt verwandt irgendwie mit der Boss-Dynastie. Und ich muss sagen,
daher kommt deine Expertise.
Ja, und ich muss sagen, ich als Mann mit, sagen wir, ich möchte jetzt meine Körperform hier nicht allzu doll beschreiben, aber sagen wir mal so, ich bin nicht gut gefahren mit bestimmten Ausformungen sehr enger Schnitte. Slimfit-Schnitte, die platzen dann teilweise im Oberarm- und Brustbereich. Ja. Und ich bin mit der Firma Boss bin ich doch sehr zufrieden, einfach mit den Schnitten für männliche Körperformen, muss ich sagen. Großes Lob an Boss und nicht an Hedi Slimane, dieses toxische Arschloch. Ja, also ich halte da nichts von. Ich wollte nur noch mal kurz erzählen zu dem T-Shirt. Es gibt ja diesen Film Streetcar Named Desire, Endstation Sehnsucht.
Ja.
Aus den 50ern. Mit Marlon Brando. Und Marlon Brando trägt T-Shirt.
Ja, weißes T-Shirt auch, ne?
Ja. Weißes T-Shirt und dann später natürlich die Ikone der 50er Jahre, James Dean, auch in Rebel Without a Cause, ist das, glaube ich, ne? Oder wie heißt dieser Film mit den Autorennen? Da trägt er auch weißes T-Shirt. Ja. Oder ist das der Film? Ich weiß nicht, der hat ja eh nur 3 Filme gemacht, glaube ich. Trägt gern weißes T-Shirt. Warum ist das so wahnsinnig verrucht? Weil das Unterwäsche ist. Weil das in den 50er Jahren ein T-Shirt quasi noch Unterwäsche ist. Das heißt, wenn ich im T-Shirt auf die Straße gegangen bin in den 50ern, ist das wie nackt.
Ja, aber was hat das jetzt damit zu tun, dass das jetzt stylisch aussehen kann?
Auch ich will nur mal auf die Geschichte des T-Shirts gehen.
Ja, also aber das ist ja für dich der Grund, warum man dann kein T-Shirt unterm Anzug
tragen kann. Man kann das machen. Ich finde, ehrlich gesagt, dass nach den 40er Jahren in der Herrenmode nichts mehr, in der Anzugmode nichts mehr Gutes passiert ist.
Und das ist so wie mit meinem Analog-Equipment, die du
richtig, hier im Hintergrund siehst. Richtig, genau,
Also eigentlich nach den 60ern, 70ern nichts mehr passiert. Deswegen kann man sich ja gleich
hier halten. Also und ehrlich gesagt, das kennen wir auch in der Musik. Da gibt es ja auch genug Leute, die solche Meinung haben. Ich bin der Meinung, in der Anzugmode ist dann nicht mehr viel Gutes passiert. Deswegen sollte man ein Hemd tragen. Oder man sieht halt aus wie ein Agenturarschloch und kann auch gleich seine weißen Sneaker dazu anziehen.
Ja.
Ich halte da nichts von. Aber geh mit Gott und trag dein T-Shirt unterm Anzug.
Ja, ich halte natürlich Rob für den besseren Experten natürlich, was Fashion und Mode angeht.
Ja.
Ich habe da jetzt ein neues Idol. Ich muss mich da von dir lösen,
Felix. Ja, nur das Problem ist...
In vielerlei Hinsicht nehme ich deinen Rat ja gerne wahr.
Ja.
Und du bist für mich auch eine Instanz. In vielerlei Hinsicht bist du eine Autorität.
Das Problem ist...
Für mich bist du eine Autorität. Du bist die Autorität meines Lebens.
Ein Problem,
aber,
das große Problem ist, du machst da ja einen Übertragungsfehler. Rob trägt Anzug mit T-Shirt. Dann bin ich so stylisch wie Rob. Nein. Du musst auch erstmal so ein Rockstar-Typ werden, auch mit so einer Rockstar-Körperhaltung und vielleicht auch mal ein paar Slipper ohne Socken. Und dann, wenn du dann einen Anzug mit T-Shirt trägst, dann würde ich sagen, ja, Herr Lambert, dann jetzt bist du für mich auf jeden Fall auch stylisch. Wenn du aber quasi deinen Style von jetzt fährst und einfach nur einen Paul Reed Smith Anzug mit T-Shirt trägst, dann würde ich sagen, nee, geht nicht. Das
du meinst, es ist so Alexander von Eich mäßig, das ist ein schöner Anzug, aber du kannst ihn nicht tragen.
Ja, oder was? Richtig, genau.
Du musst jetzt ein Seepferdchen machen.
Richtig, genau. Ja. Also wenn du dir jetzt so ein paar Slipper besorgst und noch ein freches Hütchen, dann gerne mit
T-Shirt. Ich merke, wie nervös du wirst, dass ich mich löse von dir, von deinem Consulting.
Ja, du wirst schon wiederkommen. Du wirst wieder zurückkommen. Du wirst jetzt deine Runde drehen. Das ist ja so. Du
fängst an zu schlingern.
Ja, es ist ja so, die Kinder werden flügge und dann kommen sie doch wieder zurück.
Ja. Ich bin jetzt international beraten, sorry. Ja,
from England. From England. Sogar die Bauarbeiter tragen Anzug, also.
Ja,
hast du mal ein englisches Haus gesehen? Das ist da kannst du die Regripswand, die kannst du mit der Hand eindrücken.
Du meinst, deswegen steht da auch nichts.
Ja, im Gegensatz dazu biete ich dir die deutsche Wertarbeit von einem Mitglied der Boss-Familie. Entscheide dich.
Da fällt mir übrigens ein, wo du über Nazi-Uniformen redest.
Ja.
Ich wurde beklaut. Ich hatte ja mal so eine Reichsschreibmaschine von meinem Opa.
Ja.
Da war auch so ein Adler drauf mit dem entsprechenden Kreuz.
Ja.
Und das wurde mir aus dem Keller geklaut. Ich hatte die im Keller stehen.
Hier im Haus. Wo du gerade bist, in dem Haus.
Ja, also es war kein Hakenkreuz drauf, aber es war so ein merkwürdiges Kreuz. Ein
neckischer Adler.
Und ich hatte die im Keller. Ich hatte auch mal so Videos damit gemacht. Und so ein paar Sachen, die komisch aussahen, so abgeklebt. Und weil ich hatte da auf Klavier gespielt, weißt du? mache ja, ich spiele ja auf allen möglichen Dingen Klavier.
Ja.
Also Blättern.
Nach wie vor.
Gefühlen.
Ja.
Menschen. Schweinen. Ich habe auch immer Schweinen auf Schweinen schon gespielt. Und auch auf dieser Schreibmaschine.
Oink, oink.
Ja, Reworks gemacht und so für Nina Persson zum Beispiel. Die wurde mir aus dem Keller rausgeklaut. Also wenn jetzt irgendjemand von euch so eine Reichsschreibmaschine irgendwie auf dem Flohmarkt findet, dann ruft mich doch bitte schnell an
in Berlin. Ja.
Die hätte ich gern zurück.
Also die Reichsschreibmaschine fehlt. Ja, es ist, wir sind dann doch noch so nah an der Kriegsgeneration dran, dass man immer so beim Aufräumen in Elternhäusern doch immer so
Nazi-Kram findet.
Ja, ich habe auch so ganz interessante Literatur. Also aus der Großelterngeneration neulich gefunden. Ja, da ist so, warum wir kämpfen und so gibt's so.
Das ist ja eigentlich, könnte man ja in aktuellen Diskurs
gut einbringen. Ich bin auch versucht, das ans Verteidigungsministerium zu schicken, weil das ist eine Werbebroschüre, die ist wirklich vom Feinsten. So gut gelaunte junge Leute. Bei der Leibesertüchtigung.
Und auch so viele. Pistorius gefallen.
Viele
hat ja auch große Tradition in Deutschland, Krieg cool zu finden eigentlich.
Ja. Genau, dachte ich auch. Und da sind aber, einerseits sieht man so junge Männer, die einfach Spaß am, eher so an der Ausbildung haben. Und aber auch so, es sind sehr viele Fotos so von den schönsten Ecken Deutschlands. So in Tübingen oder so, keine Ahnung.
Ja, ach so. Ja. So Deutschlands schönste Eisenbahnstrecken oder sowas.
Ja, genau. Also Reichsbahnstrecken, genau. Und das könnte man ja vielleicht wieder auch so eine Broschüre rausbringen. Da braucht man die Wehrpflicht auch nicht, weil die Leute dann wahrscheinlich hochmotiviert sind.
Was heißt denn das immer? Da wird immer gesagt, so wenn Leute davon schwärmen, wie cool sie das fanden, wenn sie bei der Bundeswehr waren. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Was heißt das denn? Also als Jazzmusiker würde ich ja denken, so also irgendwie oktatonisch noch gelernt, irgendwie hast du noch irgendwie alteriert. Oder dorisch oder so, konnte ich auf einmal anwenden, ich konnte irgendwie auf einmal modale Stücke spielen und so, aber was heißt das denn so im Bundeswehr-Kontext?
Naja, ich glaube...
Ich habe mich persönlich weiterentwickelt.
Ich glaube, das ist natürlich, sportlich kann man da vielleicht nochmal so einen kleinen Gewaltmarsch oder so ein bisschen,
ja.
Das ist glaube ich gut und natürlich gerade für junge Leute heutzutage Betten machen.
Das können die nicht mehr, ne?
Ich glaube dann auf der Stube muss man auch das Bett dann machen, das ist glaube ich auch gut. Nee, aber Spaß beiseite, ich habe studiert mit mehreren jungen Männern, die beim Bundeswehr-Musikchor waren.
Ah ja.
Und da kann man dann ein Jahr lang, oder beziehungsweise nach der Grundausbildung konnte man früher dann im Wehrdienst im Bundeswehr-Musikchor konnte man dann einfach, hatte man jeden Tag Probe, konnte man üben.
Wird auch Jazz gespielt?
Da wird auf jeden Fall zumindest bestimmt mal irgendwie so ein Glenn Miller in the Mood. Weiß ich nicht, also gehe ich mal von aus. Oder also.
Das passt eigentlich auch, das ist eigentlich ein gutes Motto.
Ja.
Für die jungen Leute.
Hatten wir nicht mal eine Folge gemacht, Jazz und Krieg oder so?
Ja, haben wir gemacht. Bitte nachhören.
Ja, genau. Aber also das wäre natürlich ein Angebot nach wie vor heute, wenn das ginge.
Ja.
Wobei ich glaube, diese schönen Zeiten, wo man mit so einer Stolz, mit so einer kleinen Trommel und mit so einer quietschigen Piccolo-Flöte in die Schlacht ziehen durfte, die sind leider vorbei.
Die haben früher das so eine kleine Kapelle dann auch aufs Schlachtfeld gebracht.
Ja, also. Das hat ja durchaus auch den Zweck, zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit eines Trupps zu synchronisieren.
Ja, ich dachte, man bringt gleich dann so einen Soundtrack mit. So. Also weil man hat ja auch, wenn man so einen Kriegsfilm guckt, dann kommt man ja auch gut rein. Da kommt so ein Hans Zimmer-mäßig, geht es dann ja immer ab. Und dass man das dann halt gleich direkt vor Ort auch hat, damit die Leute denken, sie sind im Film und sich dementsprechend verhalten.
Ja, also am ehesten wäre da noch meine Assoziation, vielleicht wäre das auch was fürs Verteidigungsministerium. Hast du diesen Film gesehen? Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road. Da gibt es doch. Also da geht es darum, dass so, es ist so eine Verfolgungsjagd in der Wüste der Mad Max und die Furiosa. Die haben so einen Tanker geklaut mit den Jungfrauen des Herrschers oder sowas. Und
fahren irgendwo hin und dann fahren sie wieder zurück.
Und fahren sie wieder zurück. Und die werden verfolgt von so einem riesen Tross, auch aus Autos. Und da gibt es einen so einen riesen Truck, der hat so fette Trommeln drauf. Und so einen Gitarristen, die haben so einen Gitarristen mit einer E-Gitarre vorgeschnallt.
Richtig, genau, ja. So ist es.
Und wenn man,
das ist eigentlich genau dafür da, ne? Dann halt.
Genau. Also wenn man
da. Der wird dann auch immer in den Score mit eingebaut. Sobald der auftaucht, ist ja der Score immer sofort in der Tonalität.
So. Ja, und dann könnte man aber vielleicht auch, ja, so also die jungen Leute da vielleicht eher so durch so einen fetten Sound, weil so Love Parade und so zieht ja zum Beispiel. Und wenn man das vielleicht im Verteidigungsministerium bei der Bundeswehr guckt, dass man dann vielleicht so Beats hat. Ja. Oder vielleicht Kommandos mit Autotune, rechts rum, Leute, weißt du? Dass es so ein bisschen zeitgemäßer klingt.
Ja, stimmt. Wobei wir
jetzt so
Techno-Referenz, da ist ja dann der Film Sirat, den wir beide gesehen haben, interessant, weil da ist ja genau das Gegenteil der Fall. Die wollen Techno tanzen, damit sie nicht in Krieg müssen.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass Techno irgendwie was besonders Militärisches wäre. Ich frage mich nur, wie man die jungen Leute abholt.
Weil es gibt ja, ja durchaus auch mal so ein, zum Beispiel gab es doch mal immer so lustige Videos von der Polizei, wo dann so Polizisten rappen. Komm zu uns in die Ausbildung, wir Jagdverbrecher. Und das können wir doch vielleicht auch, dass auch gerade wir Kulturschaffenden da vielleicht einen Beitrag leisten und vielleicht der Bundeswehr mal so einen hippen Sound verpassen.
Das kannst du gerne mit der Hüseneinbahn machen.
Ja.
Ich weiß nicht genau, ob ich dabei bin.
Na, du aber könntest ja aber zum Beispiel dann so Klavier spielen, eher so, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Also entweder im Feldlazarett.
Genau, im Lazarett, ja,
ja,
genau.
Ja, guck mal, stell dir mal vor, da kommen die ganzen Jungs von der Front wieder, haben das Kriegszittern. Und dann sitzt du da, vielleicht mit der Maske müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist dann vielleicht ein bisschen gruselig. Aber dann könntest du vielleicht so ein bisschen kontemplative Musik spielen. Um da vielleicht
gegen die Traumata, meinst du?
Ja.
Ja, das soll helfen. Also es wird mir oft geschrieben, dass ich durch schwere Zeiten.
Ja, und aber da bist Musik, du, da wärst du doch zum Beispiel an der Front genau richtig.
Ja, an der Front nicht, aber im Lazarett ist man ein bisschen weiter weg von der Front.
Ja, oder? Ich glaube schon noch in also da gibt's ja, weiß auch nicht ganz genau, da gibt's ja Raketen, Mittel, Lang, Kurzstrecke und so. Also
ich wurde ausgemustert, ich muss gar nichts machen. Mhm. Ich habe das immer bei mir auch, falls mich jemand einsacken will, ich habe das immer bei mir. Das ist mein Ausmusterungsbescheid.
Ja, ich glaube, da
Walnussallergie.
Ja, wir finden da was für dich, du. Das ist, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja.
Wie kamen wir drauf?
Keine Ahnung, einfach so ein aktuelles Thema, ne?
Achso, wegen Hugo Boss.
Wegen Hugo Boss, ach ja, genau, und der Reichsschreibmaschine. Und weil halt so viel Nazi-Kram noch immer irgendwie aufzufinden ist in unseren Haushalten. So.
Das stimmt.
Ja. Aber wird dann auch offensichtlich geklaut, also scheint beliebt zu sein. So, ja.
Also ich habe immer noch die zwei Schreibmaschinen hier, nehmen wir sie kaufen.
Und die sind auch von Opa oder was?
Nee, eher von Papa.
Okay.
Ich weiß es nicht. Aber das war doch wieder heiter. Hast du noch ein bisschen Kleinkram für uns? Was hast du so erlebt? Was passiert in deinem Leben?
Interessiert sich auch für mich?
Ja.
Willst du wissen, was bei mir so los war? Also, ich war in der Schweiz. Ich hatte Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch, live on cam.
Danke. Ja, alle meine Freunde haben mich angerufen. Keiner hat mich vergessen. Und ich habe mir erstmal abgeguckt von der Band Grand Brothers. Liebe Grüße an Errol.
Ja.
Den habe ich nämlich zweimal gesehen, wie der aufgetreten ist an seinem Geburtstag. Und ich dachte, das ist so ein Trick, den er macht. Er würde das einfach immer behaupten. Aber er sagt dann halt einfach irgendwann so, ich habe heute Geburtstag. Und dann jubelt das Publikum und fängt an zu singen. Und ich habe das auch so gemacht.
Ja.
Und hat funktioniert. Und
haben sie gesungen?
Man sagt nur ganz trocken, ich habe heute Geburtstag. Und dann drehen die Leute durch. Weil sie finden das so unglaublich, dass ausgerechnet heute an deinem Ehrentag du ein Konzert spielst. Ja. Weil du könntest ja alles Mögliche machen. Also Friedrich Merz würde sagen, ja super, na klar, ab an die Arbeit. Warum sollte hier irgendwie alle fünf gerade sein gelassen werden?
Ja.
Weil du irgendwie Geburtstag hast, ja Quatsch. So. Und der wäre stolz. Und man merkt diese Euphorie. Also bei den Leuten, genau, ich wurde besungen, hab einen Kuchen bekommen.
Auf der Bühne.
Und kurz davor.
Ja.
Hab ein Geschenk bekommen auch. Ja. War sehr schön. Und ich habe nicht so gut geschlafen. Also ich finde es sowieso aufregend, immer Konzerte zu spielen. Ich bin dann immer so ein bisschen noch auf Adrenalin. Aber in der Schweiz war es so, dass man das Fenster nicht öffnen konnte. Und ich hatte sehr stinkende Socken, weil es hat die ganze Zeit geregnet und meine Füße sind nass geworden. Und das heißt, ich habe dann im Hotelzimmer meine Socken ausgezogen. Die stanken wirklich sehr, sehr doll. Haben das ganze Zimmer verpestet und ich konnte das Fenster nicht öffnen, weil das Fenster lässt sich nur öffnen, wenn es nicht regnet. Und es hat aber durchgehend geregnet, die ganze Zeit. Und dann gab es eine Klimaanlage, die aber eigentlich funktionsunfähig war. So. Und das ist ja, das reißt dann ja schon raus, wenn man dann keine frische Luft hat. Also über solche Sachen habe ich mir in meinen 20ern nie nachgedacht, also nie Gedanken gemacht. Aber mittlerweile denke ich, so frische Luft so zum Schlafen also ist eigentlich schon nicht schlecht, wenn man am nächsten Tag wieder spielen will, oder? Wie siehst du das? Mir ist das egal?
Ja, ich bin so mittelschwer angewidert, dass wir wirklich über deine stinkenden Socken sprechen hier im Podcast. Aber okay, ich gehe da mal mit.
Diese abstrakt.
Abstrakt. Also du sprichst ja nicht über deine Socken, sondern Socken im Höheren. Die Socken sind nur ein Bild für. Ja,
reiner Metadiskurs.
Metadiskurs, genau. Wer entscheidet denn, ob das Fenster auf und zu geht?
Der Regen.
Ja, wie der Regen. Das Fenster merkt doch nicht, ob es regnet. Oder wie ist der
Sensor? Doch, natürlich. Hallo, 2025.
Also da ist wirklich so ein kleiner Sensor drauf? Oder wie?
Ja, so ist es. Und wenn der Sensor sagt Regen, dann wird geht das Fenster nicht auf. Ist
doch Frechheit. Okay, ja. Also.
Aber es gab ein Gym. Ich war im Gym.
Ja.
Und auch in der Sauna.
Gut.
Ja, ich war zweimal im Gym. Dass man alles so hinbekommt, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Dann kann man auch morgens mal ins Gym gehen.
Ja, und deine Entourage... Die
war nicht im Gym.
Die hat nämlich eine richtig gute Zeit. Und du warst schön im Gym.
Ja.
Und du hast die Nacht mit deinen stinkenden Socken verbracht.
Ja.
Also wenn du dich halt richtig dicht gesoffen hättest, dann hättest du das vielleicht gar nicht gemerkt. Hättest du vielleicht die Socken sogar angelassen im Bett. Weil du einfach
komatös in die Koje gefallen wärst. Und jetzt hast du Probleme mit den stinkenden Socken. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Sauna, der Fußschweiß.
Ach so, nee, das war ja...
Hast du die Socken in der Sauna anbehalten? Das ist ja klar. Hast du die dann voll schwitzt. Weil es heißt ja immer kein Schweiß aufs Holz.
Ja, ja.
Und dann hast du vielleicht...
Dann habe ich selber die Socken ausgezogen.
Die Socken angelassen, angelassen.
Ja, damit... Damit ich verstehe schon. Damit ja kein nackter Fuß...
Auf dem Holz ist.
Auf dem Holz ist, ja, so ist es. Nein, so war es nicht.
Ja.
Okay. Dich stört sowas nicht. Du kannst in jedem Hotelzimmer gleich gut schlafen. Also du hast keine Probleme mit Schlaf auf Tour.
Nicht. Es gibt manchmal so Hotelzimmer, die haben sowas Jugendknastartiges.
Ja.
Aber in den meisten Fällen habe ich das Gefühl, dass das Niveau ist doch relativ stabil, mittelmäßig. So die Qualität der Matratzen oder sowas.
Aber es gibt doch diese Hotelzimmer, wo du keine Fenster aufmachen kannst, also in so Ketten.
Ach, ich bin da so stumpf.
Dir macht das nichts aus, ne? Du bist ja ein Profi.
Ich bin da ja, ich atme auch sehr flach. Ich brauche sehr wenig Sauerstoff.
Ja.
War bisher noch nicht so ein Ding. Ist eher so, dass wenn ich jetzt länger in einem Hotelzimmer bin und denke, jetzt würde ich doch gerne mal eine rauchen, heimlich. Und da gibt es manchmal so Fenster, die kann man dann nur auf Kipp machen oder so.
Auf Kipp.
Auf Kipp.
German, auf Kipp.
Have you seen the German windows? You're gonna put them auf Kipp.
Ja.
Das, weil sonst kann man sich nämlich so rauchend aus dem Hotelzimmerfenster so raushängen.
Ja.
Weißt du? Und das ist auf Kipp nicht so gut.
Das geht auf Kipp nicht.
Ja.
Du unterschreibst ja mittlerweile bei der Ankunft.
Ja.
Dass du auf keinen Fall im Hotelzimmer rauchen wirst.
Meinetwegen.
Wird einem abverlangt.
Habe ich noch nicht mitbekommen, aber meinetwegen. Ich gucke aber auch nicht in die neue AGB von WhatsApp oder sowas.
Was? Dann verantwortungslos.
Dann drücke ich einfach okay. Wir wollen ja nicht lügen hier im Podcast. Also
ja.
Deswegen gucke ich auch nicht, ob ich unterschrieben habe, ob ich auch wirklich nicht rauche.
Ja.
Ja. Also du machst eigentlich Wellnessurlaub den ganzen Tag.
Ja, wir konnten da zwei Nächte bleiben, weil wir am ersten Tag haben wir geprobt. Zweiter Tag war Konzert in Zürich und dann mussten wir weiter nach Thun.
Mhm. Schulz von Thun.
Ja. Ja. Ah, das ist auch ein gutes Interview. Schulz von Thun bei Hotel Matze, habe ich mir angehört.
Ich höre ja nicht so viel Hotel Matze wie du, aber.
Ja, du musst dir halt die besonderen Folgen reinziehen mit Friedemann Schulz von Thun, weil das ist sehr gut. Es wird dir gefallen, weil Matze fragt ihn.
Ja.
Warum ist er so genervt von Markus Söder? Weil er findet es irgendwie so doof, dass Markus Söder dann immer irgendwie das Essen in die Kamera tut und so. Und er fragt dann Friedemann Schulz, woran liegt denn das, dass sich daran so aufstößt und so. Und das ist so geil. Dann sagt Friedemann Schulz von Thun zu ihm, ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass Markus Söder da irgendetwas transportiert, was du auch in dir hast, was du eigentlich auch gerne rauslassen würdest, aber du magst es an dir halt nicht so gerne.
Ja.
So. Und deswegen projizierst du quasi diesen Hass jetzt, den du auf dich hast, auf Markus Söder. Absoluter Mic Drop für mich, weil das stimmt ja wahrscheinlich. Also da ist ja wahrscheinlich
irgendwas dran. Selbst wenn es nicht stimmt, ist das einfach ultra der geile Diss für jeden, der sich über irgendwas beschwert.
Ja,
genau. Okay, zieh ich mir rein.
Ja, ist gut.
Schöne Grüße an Frau Bischoff, meine alte Deutschlehrerin. Sie hat mich damals eingeführt in die... Wie weit sind das die vier Säulen der Kommunikation?
Genau.
Ja.
Appell. Was sind sie nochmal?
Selbstoffenbarung, Appell, Sach und Beziehung.
Beziehungsebene.
Ja.
Auf welcher Ebene unterhalten wir uns denn die meiste Zeit?
Natürlich die ganze Zeit auf der Sachebene, denn wir sind ein super faktenorientierter Podcast.
Ja.
Hast du noch irgendwas Jazziges?
Nee, aber jetzt wegen Fakten.
Ja.
Ja. Also Katy Perry.
Ja.
Wusstest du, dass die früher in der Christian Rock Szene aktiv war?
Ich habe schon mal gehört, dass die irgendwie eher gläubig ist.
Ja, und dann ist sie aber ja bekannt geworden mit I Kissed a Girl. Und sie hat aber vorher bei POD Backings gesungen.
Ja.
Bei POD kennst du noch.
Ja, das ist so das ist eher so aus der Rock der härteren Gangart, aber mit so einem Christian-Einschlag, ja.
Ja, genau so. Wie hieß das? New Metal?
Ja, oder New Metal.
War das New Metal oder Crossover haben wir es früher auch immer genannt. Aber genau, mit religiösen Texten.
Ja.
Alive habe ich mir gerade nochmal angehört.
Ja.
Eigentlich nicht unbedingt der schlechteste Song aus dieser Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Also, und wir sind ja auch beide sehr nah bei Gott, deswegen Katy Perry ist nämlich anfangs unter Katie Hudson aufgetreten, noch, also ich glaube ihr bürgerlicher Name, und hat so Christian Rock-Erfahrungen gesammelt, auch so ein Album wohl gemacht, das mittlerweile nicht mehr auf Spotify erhältlich
ist. Schade.
Zugänglich ist.
Ich habe einen absoluten Softspot für Katy Perry.
Mhm.
Ich habe auch in früheren Zeiten, in jungen Jahren gerne in Coverbands gespielt, die habe ich ja schon öfter erzählt, die auch gerne mal auf so einer Hochzeit gespielt haben oder auf einer Firmenfeier, solche Sachen. Und ich habe immer sehr gerne die Stücke von Katy Perry gespielt.
Last Friday Night ist so mein absolutes Lieblingslied.
Das kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist auch zu jung, aber Hot and Cold fand ich gut. Fireworks fand ich gut. Teenage Dream haben wir gespielt. I Kiss a Girl haben wir natürlich gespielt.
Na klar.
Also es waren wirklich mehrere, weil das zu der Zeit solche Banger waren. Ja, doch, ja. 2010, Teenage Dream, guck mal doch. Das waren solche Banger, dass da mussten natürlich mehrere Katy Perry Songs im Repertoire sein. Könnte ich heute noch spielen, muss mich nur einzählen.
Okay.
Kann ich Hot and Cold spielen. Ich glaube, G-Dur. Sehr, sehr gut.
So, was haben Wagner und Radiohead gemeinsam? Also, gibt es da vielleicht eine Verbindung? Zum Abschluss jetzt nochmal.
Wagner und Radiohead. Vielleicht der Einsatz ungewöhnlicher Instrumente. Also
das auch,
Johnny Greenwood, der wird ja auch gern mal irgendwie mit so einem auf irgendeinem Vorkriegssynthesizer rumgedudelt, während natürlich Wagner die Wagner-Tuba erfunden hat. So eine Art Subbass. Der spätromantische Subbass. Ein Wahnsinnsteil. Ja,
unter Wagner gibt es ja irgendwann, es gibt irgend so ein Stück, da will er die Wirkung eines Stückes dadurch verstärken, indem er halt wirklich den Applaus verbietet.
Ja.
Er verbietet den Applaus. Und das gilt aber nur für ein bestimmtes, irgendein Ding so, keine Ahnung. Es war kein generelles Verbot von Applaus bei Wagner-Aufführungen, aber das Publikum missversteht es dann als genau solchen und denkt so, jetzt, wenn wir, weil die vor allem die Leute, die Wagner richtig geil fanden und denken so, ey, wir haben es voll gecheckt, wir wissen jetzt, dass man bei Wagner nicht applaudiert.
Ja. Ja?
Was passiert dann? Wagner sitzt selber in einer Aufführung, einer Oper.
Ja, Parsival.
Und ist es der Parsival. Woher weißt du das?
Wo nicht geklatscht werden darf.
Ach so, genau, ja, genau. Und er sitzt, glaube ich, irgendwie, ich glaube dann sogar im Parsival, aber nicht an dieser Stelle und ruft irgendwie rein, Bravo.
Ja.
Ja. Und wird von den Wagnerianern, die sich mittlerweile komplett verhärtet haben, ausgezischt.
Ja.
Dass er doch bitte nicht so laut sein soll, so. Also die Frage, die Wagnerianer nehmen sich ernster als Wagner selber.
Ja.
Gilt das vielleicht auch für Radiohead? Ist Radiohead eigentlich lustig? Also die Mitglieder, sind die vielleicht, wir unterschätzen, wir denken ja mal, die sind so wahnsinnig in sich gekehrt und halten sich für so wahnsinnig klug und ernst und so. Und vielleicht ist das nur das Projizierte, also das, was die Leute in ihnen sehen wollen.
Ja.
In Wirklichkeit sind die eigentlich total gut drauf und könnten auch so.
Ja, du hast doch die Geschichte erzählt mit der E-Mail an Tom York.
Ja, stimmt, das widerspricht der Theorie.
Also, könnt ihr mal nachhören in irgendeiner Folge.
Aber es stimmt doch, dass diese Radiohead-Fans sind doch immer so. Das sind doch Extremisten.
Ja, es ist ein bisschen ruhig geworden um Radiohead, aber
spielen
ja
jetzt wieder.
Ja, die spielen in Berlin und es gibt eine Auslosung, ist es so?
Ja, genau. Ja, genau, es gibt irgendwie eine Auslosung und dann für die Tickets, ne?
Ja.
Genau. Und dann, ja, irgendwie wollten sie das alles ganz fair machen, aber es hat auch schon wieder alles nicht geklappt, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist.
Und es ist auch sauteuer, das Business.
Ich meine nur dieses Ernst nehmen.
Ja.
Das ist ja aber auch irgendwie in der Musik angelegt, ne? Also in der Ästhetik der Musik.
Ja, hast du das Video gesehen von dem Typen, der so nachmacht, wie Radiohead klingt für Leute, die keinen Radiohead mögen?
Nein, schick's mir bitte das. Oder spiel's doch hier mal vor, sonst. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, warte mal kurz. Ich mach mein Handy auch hier. Ich hatte dir das eigentlich
Ach so, hast du vielleicht. Ja, ich habe
auf Instagram geschickt, warte mal.
Ja, vielleicht.
Ja, ich hab's.
Ja?
So gut, oder?
Das ist aber nicht Radiohead.
Nein, das ist halt ein Typ, der was nachmacht. So klingt halt Radiohead für Leute, die keinen Radiohead mögen.
Gut, sehr gut. Wie heißt der Account?
Der heißt Joshua Wood Music.
Gut. Nee,
Joshua Who Music. Ja.
Ja.
Joshua Who, der macht alle möglichen solche Sachen, ist sehr lustig. Ich hatte das auch so Rob gezeigt und der meinte so, also er hat auch so nur so wie du gehört mal, klingt eigentlich ganz geil.
Ja. Fast besser als Radiohead.
Genau. Genau. Okay, ich würde sagen, der Jazz ist ein bisschen kurz gekommen in dieser Folge. Dafür natürlich wurden andere Seiten aufgezogen.
Ja. Was für Seiten?
Ja, die A-Seite.
Ja. Fängst du beim Seitenaufziehen mit der dicksten oder der dünnsten Seite an?
Ich glaube mit der dünnsten.
Ja, ja. Also von unten nach oben, also von oben nach unten tonal, aber physisch, wie sagt man, räumlich von unten nach oben.
Der höchste Ton zuerst.
Ja, ziehst du als erstes auf.
Ich mache das ja nicht so oft. Mach das einfach nicht so oft.
Ja.
Bei meiner ersten, wie heißt das, 3-5, da ist immer noch die gleichen Seiten drauf. Werk. Ich habe es mal gehört, also dass Tony Scherr das auch so macht. Und dann habe ich gesagt, mach ich es auch so.
Okay, lässt er einfach drauf.
Ja, und Daniel macht es auch so. Der meinte auch so, niemals Seiten wechseln.
Ach so.
Und bei einer Jibson.
Okay, ja. Und immer T-Shirt unter Anzug. Okay.
Ja, du merkst, ich muss mich hier ein bisschen von dir liberalisieren. Ich muss einen eigenen Weg gehen, ja. Felix. Ich kann das nicht mehr, es geht nicht mehr, dass ich dann immer irgendwie sage, aber Felix hat gesagt und
ja, und wirst du dann, Felix, aber wirst du so plain T-Shirts tragen oder wirst du so T-Shirts mit so lustigen Mottos tragen? So Bier formte diesen schönen Körper. Oder?
Ja, coole Punkbands aus den 80ern.
Ach so, sowas, natürlich. Ah ja.
Ist ja klar. Ja.
Oder, ist ja klar. Oder so Verballhornung von Bands. Gibt's da so.
Ich werde dich überraschen. Ich habe auch noch viele möglichen, ganz viele T-Shirts von irgendwelchen Jazz-Festivals und so. Dann komme ich auch damit mal an.
Okay. Aber es sollte ein cooler Print drauf sein.
Ich werde mir was überlegen. Mal gucken.
Okay, was trägt Rob denn für T-Shirts?
Ja, der hat ja so weit ausgeschnitten. Der hat ja so krasse. T-Shirt. Das ist ja auch diese deutsche Firma, die diese T-Shirts herstellt, die keine Naht haben. Die sind ja ausverkauft, weil dieser Typ bei The Bear, Jeremy Allen White, halt diese T-Shirts trägt. Und das ist ja auch, wie wollte ich vorhin schon sagen, das ist ja auch so eine Stilikone, so ein bisschen wie der, wem hast du vorhin genannt? Marlon Brando? Nee, der andere.
James Dean.
James Dean und so. Und ich glaube, der wird so ein bisschen so wahrgenommen und deswegen, als sie gesehen haben, der trägt diese T-Shirts und so. Irgendwann hat er mal gesagt, wo die herkommt. Das ist irgendwie aus dem Schwarzwald oder so.
T-Shirts ohne Naht. Also ich sage immer wieder mit Stolz, ich bin modisch in den 40er Jahren hängen geblieben. Aber deswegen habe ich das natürlich auch nicht mitbekommen.
Ja, aber was Jeremy Allen White für T-Shirts trägt. Das ist ja ein absoluter Knaller.
Also ich habe jetzt gerade T-Shirt ohne Naht gegoogelt. Was ist ein nahtloses T-Shirt? Es ist ein einzigen kontinuierlichen Strickprozess.
Ja.
Okay, und das ist jetzt das.
Das ist der heiße Scheiß.
Okay.
Weil das der Bär trägt in der
Serie. Ja, es sieht jetzt für mich eher so ein bisschen nach Funktionskleidung aus, aber mach das mal, alle so.
Ja, die Leute da draußen brauchen auch langsam mal einen neuen Input. Dieser wirklich dann doch sehr traditionalistische Ansatz, den du da in der Mode versuchst, immer noch hochzuhalten, das muss langsam mal neue Wege, progressive Wege gehen, auch in der Mode.
Auch finde ich gut. Ja. Was wirst du denn noch dazu tragen?
Also zum Anzug?
Ja, irgendwie vielleicht eine freche Applikation. Eine Apple Watch oder sowas. Oder so eine Schlüsselkette. Weißt du, das ist so total praktisch, so eine Schlüsselkette, wo dann das Portemonnaie
hinten drin. Die Leute aus der Werbeagentur haben doch immer so komische Hüte getragen früher.
Was für Hüte?
Weißt, ja, so runde Hüte.
Melonen.
So kleine Hüte. Das war so in den 10er Jahren.
Beanies.
So, das war so ein Look.
Ja. So Mützen, meinst du diese Beanie-Mützen?
Nee, so eher so Hüte. So ein bisschen wie der Typ da auch von Vox.
Von Vox?
Mein Song-Typ. Wie heißt denn der?
Johannes Oerling. Den kann
ich auch nur von. Ja, aber so ähnlich. So ein Typ halt, der auch. Aber eher so ein Raubein.
Gregor Meile,
der hat auch so einen Hut.
Ja.
Ja,
ja, wenn du so ein, also wenn du so ein freches Hütchen, eine Apple Watch, dein Sammy Slimane, Entschuldigung, dein Paul Reed Smith Anzug mit noch vielleicht einem Camp David T-Shirt drunter und dann noch so ein paar tolle weiße Sneaker dazu.
Felix, du versuchst dich mal lustig zu machen.
Und dann vielleicht, wie findest du denn diese
Statusebene?
Ja, wie findest du denn so?
Ja,
wie findest du denn so halbe Socken? Weißt du, so diese halben Söckchen, dass man den Knöchel, den kecken Knöchel sieht. Die könntest du doch dazu tragen mit deinen weißen Adidas Stan Smith. Das wird bestimmt super aussehen. Und dann die Apple Watch nicht vergessen.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich von deiner Beratung längst verabschiedet, deswegen werde ich da.
Gut.
Eigentlich klingt es ganz attraktiv, was du gerade gesagt hast, aber du bist ja nicht mehr meine Stilikone.
Nein, ich gehe ja mit dir und wollte dir ja nur Vorschläge für deinen Look machen. Also ja,
ich habe mich jetzt nach UK umorientiert.
Okay.
Paul Smith, schon mal was davon gehört, mein lieber Felix. Trag du mal schön deine Nazi-Uniform.
Also wirklich. Also gut, wir werden Aufstieg und Fall des ja, mach das mal mit
der LKT. Wir müssen aber auch eigentlich Merch rausbringen. Ich hatte überlegt, ein T-Shirt rauszubringen, da steht drauf LK Jazz, der Jazz LK.
Ja.
Wie findest du das? Ja, das ist lustig.
Du könntest es ja erstmal selber tragen unter deinem Anzug.
Ja, kann das mal ein bisschen nach vorne bringen.
Zu Promo-Zwecken. Finde ich sehr gut.
Ich werde dich so vollballern mit Material von Good Looking Guys mit Anzug und T-Shirt.
Ja, aber da sagst du es ja, Good Looking Guys. Aber
ich sehe doch geil aus. Was willst du denn? Ich sehe richtig gut aus. Mir wurde gesagt, ich sehe richtig gut aus.
Ja. Von Rob oder was? Oder von deiner Mutter.
Und auch sehr jung. Ich sehe auch immer noch sehr jung aus, gut,
wurde mir gesagt. Also ja.
Jetzt siehst du mich hier gerade mit Lesebrille, das ist natürlich nicht so das Vorteil. Genau.
Mir wurde schon oft gesagt, ich sehe sehr ehrlich hübsch. Gesagt, wenn ich dich so mit der Lesebrille sehe und deiner aktuellen Frisur, dann würde ich dir gerne so einen kleinen Blitz mit dem Edding auf die Stirn malen.
Ja, Harry Potter.
Ja.
Ja, ja. Aber der ist ja auch ein good-looking guy, muss man sagen. Harry Potter ist auch eine Stilikone.
Ist auch eine, ja, klar. Vielleicht auch so ein Umhang und so einen kleinen Zauberstab. Ist halt
auch Brite.
Ja.
Genau, natürlich orientiere ich mich an Harry Potter. Gut.
Genau.
Wir müssen uns jetzt auch mal verabschieden.
Richtig.
Und sehen uns, hören uns dann nächste Woche wieder.
Richtig.
Wenn es wieder heißt Lambert Klammerer Jazz.
Richtig. Ciao, Leute.
Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.